Liebe Gemeinde, Gott schützt und leitet uns. Er führt uns. Und er tut das bei all denen, die ihm vertrauen. Und das haben viele Menschen in ihrem Leben erfahren und erlebt. Wir wollen heute uns Gedanken machen über eine Frau, die dem Propheten Samuel geboren hat. Hannah. Und sie hat in ihrem Leben auch erlebt, wie das Leben Höhen und Tiefen bringt. Gleichzeitig haben wir von unserem Datum her, 30. Oktober, morgen den 31. Oktober, ein ganz wichtiges Datum, nämlich den Reformationstag, den Jahrestag zum Gedenken daran, dass Luther vor 499 Jahren die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Da sage ich nachher noch ein bisschen mehr zu. Und nächstes Jahr feiern wir ja den 500. Gedenktag, dann auch am 31. Oktober. Morgen ist deswegen auch von der ACK ein Gottesdienst in der Kreuzkirche um 19 Uhr. Dazu lade ich auch schon mal von dieser Stelle ganz herzlich ein. Am 31.10.1517 schlug Luther 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Nun, es kann sein, dass er das nicht selbst gemacht hat. Es wurde nur später in den Bildern, die davon berichtet haben, immer wieder gezeigt, dass er mit einem schweren Hammer diese Dinge da an die Schlosskirche geschlagen hat. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass ein Student das gemacht hat. Es war eigentlich üblich, wenn jemand von den Professoren der neu gegründeten Universität zu Wittenberg dann zu einer Diskussion einlud, dass er dann eben vorher seine Thesen veröffentlicht hat. Und das war meistens eben an der Tür der Schlosskirche. Nicht der Stadtkirche, sondern der Schlosskirche, ein bisschen weiter davon entfernt. Und trotzdem haben diese 95 Thesen Sprengstoff in sich gehabt und haben es immer noch. Denn im Januar des Jahres 1517 wusste Martin Luther noch nicht, dass er die Geschichte der Welt im Auftrag Gottes und mit seiner Hilfe grundlegend verändern wird. Mit der Hilfe Gottes widerstand er dem Papst und dem Kaiser. Und er hat keine Ahnung gehabt von dem, was er lostreten würde, als er dann diese Thesen anschlagen ließ. Schon ein ganzes Jahr vorher hat er 6-mal Predigten gehalten über das Thema Ablass und den Missbrauch dessen. Und die sind auch noch alle vorhanden, die kann man noch nachlesen. Es ist also nicht etwas, was er einfach mal so sagt, ich habe eine Idee, oder am 31.10. gesagt habe, so jetzt werde ich Reformator, neuer Beruf, sondern es war eine ganze Entwicklung, wo einfach Menschen geglaubt haben, dass sie durch das Geben von Geld ihre Schuld und Sünde bereinigen können. Und das hat Luther eben angeprangert. Denn wenn Luther damals in seinem Beichtstuhl kam, dann kamen Gemeindemitglieder und berichteten, dass sie ihre Sünden nicht mehr bekennen müssen. Ja, einer kam und erzählte ihm, dass er einen Ablassbrief gekauft habe für eine Sünde, die er erst noch einen Monat später begehen wollte. Also das ganze Ding ist ein bisschen da aus dem Ruder gelaufen. Und ein junger Fürst in Nürnberg, der hat auch einem Ablassprediger mal einen Besuch abgestattet. Es war nicht der Tetzel, es war jemand anders. Und er hat ihm gesagt, hör mal, ich habe eine Sünde vor, die liegt noch in der Zukunft. Ja, sagte dann der Ablassprediger, das wird teuer. Dann sagte er, das macht nichts, ich habe genug Geld. Und er hat viel Geld bezahlt dafür, dass er diesen Ablass bekam. Tage später zog der Ablassprediger weiter und der junge Fürst von Nürnberg nahm seine Soldaten, ritt hinterher, überfiel die ganze Mannschaft, hat sie verprügelt, ja. Dann hat er das ganze Geld, was er hatte, zu sich genommen und hat dem Ablassprediger den Ablass gegeben, sagte, das war dafür die Sünde, für die ich ja bezahlt habe. Das ging durch ganz Deutschland. Und Luther war jemand, der in seiner Zeit hineinpasste, mit seinen Worten und Begriffen nicht zimperlich war. Aber im Grunde war er ein Mensch, der Gott vertraut. Er hatte auch einen großen Anteil an Humor. Er wurde mal gefragt, warum er geheiratet hätte. Da hat er gesagt, aus drei Gründen. Einmal wollte er seinem Vater einen Gefallen tun. Zum anderen wollte er nicht mehr auf Stroh schlafen, sondern richtig in einem Federbett. Und zum dritten wollte er den Papst ärgern. Ich setze mal voraus, dass die Liebe zu seiner Käthe natürlich da oben drüber steht, letzten Endes. Die andere Seite dieses Mannes war, er litt sehr an Depressionen. Und er saß mal wieder eines Tages traurig an seinem Schreibtisch und da kam Käthe herein und war ganz in Schwarz gekleidet. Und er sagte dann, Herr Käthe, sagte er ja zu ihr, weil sie eigentlich so sagte, wo es lang geht. Das kommt ja öfters vor. Ist ja auch hilfreich manchmal, dass man als Männer so ein bisschen gesagt bekommt, wo es hingehen soll. Und so kam sie dann rein, war ganz in Schwarz gekleidet und Luther schaute auf und sagte, ist jemand gestorben? Ja, sagt sie, dein Heiland. Dann ist er aufgestanden, hat begriffen, was sie gesagt hat und hat auf dem schwarzen Turpfosten des Klosters, des ehemaligen Klosters, draufgeschrieben, vivit, er lebt. Und das war seine tiefste Überzeugung, selbst wenn er depressiv war, dass er einfach wusste, wenn ich mich an Jesus halte, weil er lebt, habe ich auch Grund zu leben. Er hat Trost im Wort Gottes gefunden und in der Begegnung mit Gott. Menschen, so bezeugen uns die Gleichnisse im Alten Testament, haben immer wieder erfahren, dass in auswegloser Situation Gott alle leitet und beschützt, die ihm vertrauen. Und in 1. Samuel 2, Vers 9 betet Hanna, Gott leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Zwischen den Richtern des Alten Testaments und dem ersten König des Volkes Israels lebte ein Mann namens Elkanah. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. In unserem Text wird Penina nicht als Nebenfrau bezeichnet, sondern als Nebenbuhlerin. Penina wurde nicht als erste Frau in der Familie geführt, gebar aber dem Elkanah viele Kinder. Im Gegensatz dazu blieb Hanna kinderlos. Elkanah liebte Hanna und bevorzugte sie. Für Hanna war Penina nicht nur eine Nebenfrau, sondern auch eine Rivalin, eine Feindin. Nun haben wir einmal den Tatbestand, dass da jemand ist, der Hanna mächtig mit ihrem Problem stichelt, sie hänselt und ärgert. In 1. Samuel 1, Vers 6 heißt es, darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das Wort sticheln wird hier mit reizen übersetzt und bedeutet so viel in der Grundbedeutung donnern, toben und lärmen. Also richtig Zoff machen. Und dieser Zoff ging so weit, dass die Hanna bewusst wegen ihrer Kinderlosigkeit gekränkt fühlte. Sie konnte nicht mehr essen und weinte. Jedes Jahr zog Elkanah mit seinen Frauen zum Heiligtum nach Jerusalem. Es war ein frohes Fest zu Ehren Gottes. Man lobte Gott und gab ihm Versprechungen. Man dankte ihm. Und in jenem Jahr hatte man gegessen und getrunken und Hanna ging zum Heiligtum und es heißt dort, und ihre Seele war bitter, verbittert über die Situation. Und Eli, der hohe Priester, sah sie beten, nicht wie die anderen Frauen, die Gott lobten und sich freuten. Hanna betete leise und weinte. Dabei versprach sie Gott, wenn sie einen Sohn erhalten sollte, dann würde sie ihn Gott weihen und nach der Entwöhnung in den Tempel bringen. Elia sah das alles. Und er dachte, die Frau ist betrunken. und verhält sich deshalb so anders wie die anderen Frauen. Und er will sie nach Hause schicken. Doch Hanna erklärte ihm alles und Eli sagte: Geh in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und so geschah es. Es auch, und nachdem Samuel dann nicht mehr die Muttermilch brauchte, brachten Elkanah und Hanna ihren Sohn in den Tempel. Er war ungefähr damals 3 Jahre alt. Elkanah und Hanna wurden noch 3 Söhne und 2 Töchter geschenkt. Wir können aus dem Verhalten und dem Erlebten von Hanna vieles für unser eigenes Glaubensleben lernen und erkennen. Ihre Haltung gegenüber ihrer Feindin, ihrer Rivalin und ihre Hoffnung, die sie auf Gott setzte, haben einen Wert des Vorbildes. Gott leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Besser übersetzt, er hüte die Schritte seiner Frommen. Die Frommen, da steht dann Hasido. Das sind die Frommen, die heute auch in Jerusalem leben. Die haben meistens so Hüte auf und so lange Korsetten. Nennt man dann Hasidus. Aus diesem Wort wird das abgeleitet. Indem derjenige, der Gott vertraut und Gott liebt, eben nicht auf seine eigene Kraft baut. Das hat mit diesem Vertrauen zu tun. Mit diesem Frommsein. Der sich nicht gegen Gott auflehnt. Und das höre ich immer wieder. Und ist auch allzu menschlich, dass wenn einem etwas widerfährt, sagen, kann es da noch einen Gott geben? Wenn ich die Kriege sehe, das Unrecht, kann es da noch einen Gott geben? Es kommt darauf an, dass wir diesem Gott, der uns geschaffen hat und der uns einen freien Willen gegeben hat, vertrauen und uns nicht gegen ihn auflehnen oder auf die eigene Kraft und Macht vertrauen. Das Wort fromm steht auch im Zusammenhang mit der Bündnistreue Gottes. Das bedingt einander. Gott hüte die Schritte derer, die ihn lieben und ihm vertrauen. Und das ist eine Verheißung. Bettina hat uns ja einige Stellen heute Morgen ja auch vorgelesen, die davon sprechen, dass Gott uns schützt und uns bewahrt und dass er uns das zugesprochen hat, dass er sich daran hält. Und er hält sich daran. Bei Hanna erhört Gott ihr Gebet. Und 2 Bereiche fallen dabei auf. Einmal, sie hat nicht auf ihre eigene Kraft gebaut und sie hat sich nicht gegen Gott aufgelehnt. Manchmal bauen wir auf unsere eigene Kraft, das, was wir können. Und vergessen dann manchmal, dass wir wirklich auch mit der Kraft Gottes rechnen dürfen, dass er uns leitet. Dass er uns beschützt, dass er uns führt. Aber wir wollen, oder die Menschheit selbst, der Mensch will immer wieder versuchen, es mit der eigenen Kraft zu machen. Es gibt sogar in unserer Gesellschaft Tendenzen, die sagen, wir brauchen Gott gar nicht. Wir schaffen das. Und merken dann immer wieder, dass sie da gar nichts schaffen. Das zweite ist, sich nicht gegen Gott auflehnen. Gegen Gottes Wort. Mit Gott zu hadern, ist noch keine Auflehnung. Gott, die eigene Situation klagend vorzutragen, ist keine Auflehnung. Auch nicht zu wissen, was Gott eigentlich jetzt vorhat, ist auch keine Auflehnung. Sauer zu sein auch nicht. Angst zu haben auch nicht. Hier ist aber mehr gemeint, eben als sich aufzuregen, Angst zu haben, verzweifelt zu sein. Hier ist die Ablehnung Gott gegenüber gemeint. Hanna hatte Bitterkeit. Das ist auch keine Auflehnung. Das ist das Resultat von dem, was sie erlebt hat. Von den Angriffen der Rivalin. Das geht nicht an einem so einfach vorbei. Auflehnung ist mehr als Unverständnis und Bitterkeit. Es ist im Grunde Rebellion gegen Gott. Wenn wir heute nochmal die 95 Thesen neu schreiben müssten, Sicher, wir müssten einige wegstreichen, weil sie geschichtlich-historisch nicht mehr zu uns passen. Aber wer den Zugang zum Internet hat, googelt einfach mal unter 95 Thesen Martin Luthers und ihr bekommt sie original geliefert. Und dann lest sie mal durch. Macht mal an jedem ein Kreuzchen, wo ihr denkt, das würde heute auch noch zutreffen. Das müsste heute auch nochmal ganz neu gesagt werden. Das ist das Gegenteil von Rebellion. Dass ich mich wieder voll auf Gott einlasse. Die ersten Sätze der 95 Thesen heißen eigentlich, kehrt um, tut Buße. Nicht in Form eines Ablasses, den man bezahlen kann, sondern eine innere Buße. Das ganze Leben, sagt Luther, von uns Christen soll eine Buße sein, eine Umkehr. Wir assimilieren mit Büßen immer etwas Negatives. Aber Buße heißt eigentlich Umkehr. Umkehr von einem Weg, wo ich erkannt habe, der geht nicht in die richtige Richtung. Gott möchte uns leiten und beschützen, die ihm vertrauen. Das hat Hannah erkannt. Leiten und beschützen, das hängt eng zusammen. Gott kann uns dann beschützen, wenn wir ihm vertrauen und uns leiten lassen. Und das bedeutet manchmal, dass ich ihm einfach täglich frage, Herr, was ist der Weg, den ich gehen soll in meinem Leben? Und deswegen ist die tägliche Umkehr etwas, was zum Christsein gehört und was auch zu einem zufriedenen Leben gehört. Was mir auch hilft, in Situationen zu bestehen und sie richtig einordnen zu können, die mir fremd sind, die mich benachteiligen, die Bitterkeit in mir hervorrufen, wie zum Beispiel Hannah das erlebt hat, wo sie so angefeindet wurde. Und dann nicht um sich zu schlagen, sondern einfach auf Gott zu vertrauen. Herr, du wirst es gut machen. Du wirst das mir geben und tun, was ich brauche. Und du wirst mir auch helfen in meiner Situation, in der ich mich befinde. Ob das jetzt einfach die Not am Arbeitsplatz ist, ein gesundheitliches Problem, ein paar Probleme in der Paarbeziehung, in der Familie. Ich darf eigentlich darauf hoffen, dass einfach die Hilfe, die Leitung und den Schutz bei Gott finde. Das glatte Gegenteil dazu ist, Gott nicht zu akzeptieren. Römer 1 sagt Paulus, das ist eigentlich die Grundproblematik und Schuld des Menschen. Dass obwohl die Menschen wussten, dass ein Gott ist, haben sie ihn nicht geehrt noch gedankt und nicht für nötig befunden. Und das ist Rebellion. Aber der Mensch, der Gott sucht, der kann Gott finden. Der Gott vertraut, der wird von ihm geleitet. Und der Gott vertraut, der wird von ihm beschützt. Das hat auch das gesamte Volk Israel selbst erfahren. Jesaja schreibt in Kapitel 40, Vers 31, aber die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Kraft durch Gott. Wir Menschen brauchen Vertrautes und was wir schon kennen, schenkt uns Sicherheit und Geborgenheit. Aber das Volk Israel ist an seine Grenzen gekommen. Durch die Schuld der Väter kamen sie in die babylonische Gefangenschaft. Und im 6. Jahrhundert vor Christus wurden die Juden nach Babylon verschleppt. Ihre Verschleppung und Befreiung hat Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus, also 200 Jahre vorher, vorausgesagt. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesaja im Auftrag Gottes den Juden den Trost Gottes zu. Kapitel 40 nennen wir auch ab da die Kapitel des Propheten Jesaja, das Trostbüchlein Ephraims. Es gibt keinen größeren Gott als den Gott Israels. Nicht der Gott der Babylonier, Marduk, sondern Jahwe, der sein Volk befreit und es aus der Gefangenschaft führt. Dies bedeutet Bereitschaft, sich Christus ganz hinzugeben. Denn Das ist es, wenn Jesaja davon spricht, auf den Herrn zu harren. Der Begriff harren hat eine sehr interessante Grundbedeutung, nämlich Faden und Schnur. Wie wenn man eine Schnur ganz kräftig anspannt, wie bei einem Bogen. Und das Verhältnis zu Gott muss angespannt sein. Tägliche Umkehr, täglicher Kontakt, einfach in Verbindung mit Gott sein, ihm zu vertrauen. Das schenkt Leitung und das schenkt Schutz. Wörtlich heißt es aber hier, die Kraft wird gewechselt. Die auf den Herrn vertrauen, auf ihn harren, bekommen immer wieder neue Kraft. Und das heißt wörtlich wechselnd. Hier wird Kraft ausgetauscht. Es geht nicht mehr um meine Kraft, um das, was ich leisten und vollbringen kann, sondern es geht um die Kraft Gottes. Gott möchte uns in allem, wo wir ihm folgen, die nötige Kraft geben, uns leiten und uns schützen. Das haben Hannah erlebt und erfahren, aber auch Martin Luther und sicherlich wir auch in bestimmten Situationen unseres Lebens. Natürlich ist es immer einfacher, auf das Leben zurückzuschauen und zu sehen, wo Gott mir geholfen hat, wo er mich hindurchgetragen hat. Und es ist weitaus schwieriger, mit den momentanen Problemen und Herausforderungen fertig zu werden, wo wir einfach noch nicht die Lösung sehen und die Hilfe Gottes und seine Leitung und seinen Schutz. Aber wenn wir dankbar zurückschauen, und das haben wir heute Morgen ja auch miteinander gesungen, diese Dankbarkeit und davon gehört, dass das eine Kraft wiederum ist, die uns befähigt und unterstützt, einfach Gott zu vertrauen. Auch wenn wir nicht wissen, wie der morgige Tag wird. Auch wenn wir nicht wissen, wie sich diese Sache, die mir gerade einfach Probleme bereitet, sich entwickeln wird. Aber ich darf einfach, wie viele andere, darauf vertrauen, nämlich auf das Wort Gottes, dass die, die Gott vertrauen, auf ihn harren, auf ihn warten, in einer täglichen Umkehr sind, dass die geschützt und bewahrt werden und von Gott geleitet werden. Amen.